Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Ich bin heute zwar alleine, aber nicht ganz. Die Sina ist nicht da, aber dafür habe ich einen großartigen Gast bei uns und zwar Lukas Glaschinski. Hallo, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf, das ist sehr schön.
Ja, es geht heute nämlich um dein Buch Fühl dich ganz, wie wir unsere Emotionen verstehen, lernen und zu regulieren etc. Ein Buch zu schreiben, das ist ja nicht dein erstes, muss man dazu sagen. Wie fühlt es sich trotzdem an, jetzt das zweite Buch geschrieben zu haben?
Ja, es ist tatsächlich das vierte, ich kann es selber kaum glauben.
Was? Oh, wow.
Es sind drei unter einem unter einem Pseudonym entstanden, ja, von Beste Freundinnen, ne? Als Jakob, Max und Jakob, das waren alles Bücher, die ich zusammengeschrieben habe mit meinem besten Freund. Und das ist das erste psychologische Sachbuch. Das war eine richtig harte Reise, einmal emotional, war sie ganz schön anstrengend für mich und aber auch in diese ganzen Studien abzutauchen. Ich habe 300 Quellen in dem Buch. Das war eine sehr intensive Reise und sie hat mich sehr tief wieder mitgenommen in mein Psychologiestudium, wie das da war. Aber letzten Endes eine wahnsinnig wertvolle Reise, weil ich ein ganz, ganz tiefes Verständnis für viele Themen entwickeln kann. Weil wenn du ein Buch schreibst, musst du vor allem eins selber ganz, ganz tief verstehen, wie ist das gemeint und wie funktioniert es im Kern. Und das durfte ich machen. Wie fühlt es sich an? Das Gefühl ist gerade noch ein bisschen Erschöpfung, gerade auch Erleichterung, dass es gelungen ist, dass es gut gelungen ist und auch Freude schon. Also es ist so eine Mischung, so ein Potpourri aus.
Ich kann es nachvollziehen. Sina und ich haben ja auch ein Buch geschrieben. Das ist 2022 rausgekommen und es war echt danach mit der Tour und allem. Es ist, man ist so happy darüber, aber es ist im Nachhinein noch so einfach sehr viel auch, weil man sich ja doch auch mit den Themen wieder beschäftigt, die einem sehr nahe gehen. Wir widmen uns heute dem Thema Beziehungen und vor allem dem Thema Beziehungsunfähigkeit. Und wir haben dazu eine Frage, eine Hörerinnenfrage nämlich. Und zwar, warum date ich sozusagen immer beziehungsunfähige Männer? Also, als langjähriges Lauschi eures Podcasts habe ich eine Frage an euch, die mir wirklich am Herzen liegt. In letzter Zeit frage ich mich immer öfter, warum ziehe ich immer nur beziehungsunfähige Menschen an? Egal wie sehr ich versuche, aufmerksam zu sein und meine eigenen Bedürfnisse zu erkennen, lande ich immer wieder in demselben Muster. Es fühlt sich an, als würde ich ständig auf der Suche nach einer echten Verbindung und Engagement sein, nur um wieder enttäuscht zu werden. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, diese anfängliche Begeisterung gefolgt von Enttäuschung, wenn sich herausstellt, dass der Mann, den man datet, einfach nicht bereit ist, sich festzulegen. Es ist so frustrierend und zermürbend und ich frage mich, ob es etwas gibt, was ich anders machen kann, als aus diesem Zyklus auszubrechen. Ich würde mich unfassbar freuen, eure Gedanken dazu zu hören. Vielleicht gibt es Ratschläge, die mir helfen können, um dieses Muster zu durchbrechen und endlich eine erfüllende Beziehung zu finden. Vielleicht haben auch andere ähnliche Erfahrungen gemacht. Bitte besprecht das mal in eurem Podcast. So, das liebe Lauschi. Danke vielmals im Übrigen für diese Nachricht. Ihr könnt uns immer schreiben auf couchgeflüster.vienna auf Instagram. Und ja, Lukas, was würdest du der Person raten?
Ja, also erstmal glaube ich, ist das was viele kennen, dass wir uns auf Partner einlassen, die nicht so gesund für uns sind, wo wir nicht das an Beziehungen erfahren und bekommen, was wir uns eigentlich wünschen. Mhm. Das sind meistens sehr tief sitzende Muster, die wir aus unserer Kindheit mitnehmen. Meistens sind Menschen, die solche Beziehungserfahrungen machen, auch in Beziehungen mit ihren Eltern oder mit ihren Erziehungsberechtigten gewesen, die eine ähnliche Dynamik hatten. Ne?
Ja.
Das ist das Krasse. Und wir suchen uns dann wieder in dem Hier und Jetzt eine Beziehung, die ähnlich ist. Wenn unser Vater, unsere Mutter uns nicht die Beachtung geschenkt hat, die wir eigentlich gebraucht hätten, ne? Dann suchen wir uns auch wieder einen Partner, der genau das Gleiche macht. Und warum tun wir das? Weil unsere Psyche in dem Punkt, ja, zwei Sachen verfolgt. Einmal suchen wir uns Dinge, die uns bekannt sind, die kreieren sozusagen ein Gefühl von Zuhause in uns, dass wir denken, ah ja, das bin ich gewohnt. Und gewohnt fühlt sich immer so ein bisschen sicher an. Da weiß ich, was passiert und das ist schön. Das Zweite ist, dass da ein ganz schöner Hormoncocktail wach wird in uns. Wenn uns jemand nicht so wirklich haben will, dann ist unser Gehirn okay, dem beweise ich dann, dass ich doch gut genug bin, dass ich es doch wert bin, geliebt zu werden, dass wir eigentlich das auflösen, weil wir uns das selber nicht so wirklich tief im Kern glauben. dass wir liebenswert sind, dass wir gut genug sind, dass man uns für das mögen kann, was wir sind. Darum müssen wir uns auch Leute suchen, die das uns immer wieder beweisen, unseren Blick auf die Welt, die uns das immer wieder bestätigen. Die Frage ist nicht nur, warum ist das so, sondern wie können wir das auflösen? Und es ist A, total hilfreich, erstmal diese Dynamik zu erkennen. Was suche ich mir da eigentlich immer für Typen oder für Frauen aus? Woran kann ich das eigentlich immer erkennen, dass sie so agieren, ne? Manchmal erkenne ich es daran, dass sie so von 0 auf 100 in eine Beziehung switchen. So, ey, du bist meine Traumpartnerin. Ich merke jetzt schon am zweiten Date, dass ich krasse Gefühle für dich entwickelt habe. Wo fahren wir nächste Woche in Urlaub hin?
So ein
Ich
bisschen
will mit dir alles erleben.
Love-Bombing, oder?
Genau. Lovebombing, sehr schnell eine krasse Dynamik und will gegen den Rest der Welt aufbauen, anstatt langsam und gesund Step by Step einzusteigen. Das heißt, es ist nicht ein emotionales Annähern, sondern ein emotionales Überstülpen. Und da mal ein Bewusstsein zu entwickeln für, was kommen da für Mechanismen? Oder ist er gleich relativ unzuverlässig in der Kontaktaufnahme, ne? Meldet sich tagelang nicht, obwohl wir ein ganz cooles Date hatten, lässt mich so am langen Abend verhungern, ist auch unzuverlässig bei Dates, also so, dass er mal kurzfristig absagt oder sie. Aber daran merken wir auch das Commitment. Also von zu viel gleich, jetzt hier und schnell, bis zu wenig eigentlich. Und ganz häufig finden Menschen, die solche Beziehungsmuster gelernt haben, in Anführungsstrichen gesunde Beziehungsmenschen oder sicher gebundene Menschen, langweilig.
Ja,
Ne?
ich
Oh,
kenne das.
der will mich jetzt. Da kickt das Dopamin nicht rein. Wir brauchen aber das Dopamin, weil nur das Dopamin sagt mir, dass ich verliebt bin und dass ich auch wirklich Gefühle entwickeln kann. Aber nicht immer nur auf seine Hormone sich zu verlassen, sondern auch auf seinen Verstand. Das wäre ein Weg raus. Und dann auch mal in Kauf nehmen, dass eine Beziehung vielleicht am Anfang ein bisschen langweiliger wirkt. Man kann es selber dann spannender machen, indem man zum Beispiel sehr, sehr offen darüber spricht, dass man Angst davor hat, vielleicht auch enttäuscht zu werden vor seinen Ängsten. Und dann, wenn man die Würze der Verletzlichkeit reinbringt, kann man auch eine langweilige Beziehung wieder ein bisschen spannender machen.
Ja, ich finde es voll spannend, was du sagst, weil ich muss ganz ehrlich sagen, bin extremst ich will nicht sagen vermeidend, ängstlich, weil beides irgendwo zutreffend ist. Und für mich ist das zum Beispiel ein Faktor gewesen, dass ich immer gedacht habe, so warum kickt es immer nur bei den kompletten Red Flags, unter Anführungszeichen. Also da war mein Dopamin-Level unfassbar, weil ich sie nicht haben konnte. Es war irgendwie so dieses, ich kann es nicht haben, dann will ich es haben und dann ein bisschen, man hat immer so ein paar Brotkrümel bekommen und dann war man gleich, so hat man sich wieder begehrt gefühlt und liebenswert. Und irgendwann mal habe ich aber auch gemerkt, so sichere Bindungstypen zu daten, es ist einfach eine Umstellung, aber es ist es eigentlich vollkommen wert, weil es einfach den Rest einfacher macht, weil man nicht dauernd irgendwie so dieses, man ist nicht auf so Eierschalen, man tanzt da nicht herum, sondern man hat eigentlich auch, man kann seine Gefühle offen kommunizieren, ohne Angst vor Zurückweisung. Und ich glaube, das ist etwas, was man, ja, was einfach viel Zeit auch in Anspruch nimmt, diese Muster einfach abzulegen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, also das ist jetzt vielleicht auch sehr, weil wir einen Liebe- und Sex-Podcast haben, natürlich, wir kriegen sehr viele Nachrichten von dieser Art, so von wegen, ja, warum sind denn alle beziehungsunfähig und warum wird das immer auch gesagt, gleich beim Dating, hey, ich bin beziehungsunfähig. Wie siehst du das? Hast du das Gefühl, dass sich da was verändert hat über die Jahre oder glaubst du einfach, dass es gleich geblieben ist, nur die Menschen haben jetzt nicht mehr diese soziale Verpflichtung, in Beziehungen reingehen zu müssen?
Ich glaube, es gibt eigentlich in der Beziehungsfähigkeit eher einen Trend dazu, dass wir bewusster werden und wieder beziehungsfähiger werden, weil auch die psychologischen Mittel zur Verfügung stehen und weil sich ein Bewusstsein entwickelt. Auf der anderen Seite haben wir viel mehr Möglichkeiten, uns abzulenken, schnelle Dates einzugehen, weil es A, die gesellschaftlichen Konventionen nicht mehr gibt, dass wir irgendwie irgendwann jemanden finden müssen, mit dem wir bis an unser Lebensende verheiratet sind und ey, wir haben Dating-Apps, wir können uns im Club treffen, ist alles viel, viel einfacher geworden. Mein Opa hat meine Oma ein paar kennengelernt, weil er sie angesprochen hatte. Und weil er versetzt wurde von einem anderen Date. Also Tindern live.
Das ist aber
Das
auch mal
gibt's.
keck, so ich werde versetzt, ich spreche die nächste an.
Ja, das war mein Opa. War eine sehr lange Zeit auch in der Beziehung zu meiner Oma, glaube ich. Ich habe mit denen da auch mal drüber gesprochen. Fand ich ganz witzig. Und gleichzeitig würde ich sagen, haben meine Oma und Opa ihr ganzes Leben miteinander verbracht in Beziehungsangst. du kannst Beziehungen haben und trotzdem krasse Beziehungsangst
Ja.
ausleben und ja, emotional distanziert auf eine bestimmte Art und Weise leben, weil du dich
Ja.
nicht tiefer auf die Beziehung einlässt. Und das verwechseln wir. Unsere Gesellschaft ist so schlimm geworden mit, hey, es hat sich einfach anders gezeigt und war vielleicht nicht so sichtbar wie heute die Symptome von Beziehungsangst. Aber ich glaube auch, dass wir heute mit den Mitteln, die wir haben, viel mehr Möglichkeiten haben, das zu ändern. Und ich würde es mal so ein bisschen so beschreiben, toxische Beziehungen mit Menschen, die beziehungsängstlich sind oder stark vermeidend und immer nur den Kick suchen, das ist so ein bisschen wie Fast Food. Ist in dem Moment ganz geil. Man hat ein tief befriedigendes Gefühl, wenn man in den Burger reinbeißt oder sich die
Ja.
Pommes reinfährt. Man hat währenddessen schon so ein bisschen schlechtes Gewissen. Und eine Beziehung, die tiefer geht, die wertschätzend ist, die gesünder ist von den Strukturen, ist wie einfach gesundes Essen. Am Anfang denkt man so, muss ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Ist aber viel nährender. Und wenn man sich die Zeit nimmt, richtig hinzuschmecken, schmeckt es auch eigentlich besser. Und irgendwann, wenn man gesunde Beziehungen gelebt hat, erkennt man das Fast Food sehr schnell. Man hat auch nicht mehr so einen Bock drauf.
Ja.
Und die Geschmacksnerven verändern sich auch, ne? Man muss sich jetzt denken, hey, wie lange habe ich irgendwie dieses Beziehungsmuster gelernt? 20 Jahre, 25 Jahre.
Ja.
Mit einem mal kurz kapieren, soll das auf einmal ausgelöscht sein in uns? Ziemlich ambitionierte Vorstellung.
Ja, ich glaube, es ist ein immerwährender Prozess. Ich glaube, man muss und man darf da auch nicht zu hart zu sich selber sein. Ich glaube, das ist etwas, was viele sind. Sie sind super streng mit sich selbst und wollen so einen Perfektionismus in jedem Bereich haben. Aber ich glaube eben, dass bei Liebe und Dating und Beziehung finden einfach, ja, einfach nicht funktioniert. Du kannst dich von einem Tag auf den anderen ein komplettes Muster, was du erlernt hast, ablegen und dann dir denken, so, jetzt date ich nur noch mehr sicher gebundene Menschen. Man muss sich auch vielleicht eingestehen, vielleicht gibt es auch den, der vielleicht eher beziehungsvermeidend ist, aber der genauso bereit ist, daran zu arbeiten und man kann gemeinsam daran wachsen. Also ich finde halt dieses, ich meine, wir sagen es auch ganz oft, Green Flags und Red Flags, ist ein bisschen sehr Schubladendenken halt auch, weil wir haben ja alle das Potenzial, uns weiterzuentwickeln und eben auch gemeinsam daran zu arbeiten. Ich fand es voll spannend in deinem Kapitel, ich muss den Titel, ich glaube, es war Angst aus der Lieb Angst vor der Liebe heißt das Kapitel. Ja, Angst vor der Liebe. Schreibst du auch darüber, wie es ist, der Typ zu sein, der betrügt, eben um aus einer Beziehung herauszukommen. Wie war das für dich? Also, ich meine, das ist ein Gefühl, also dieses, das sich dem zu stellen, da ist auch sehr viel Schuld und Scham dabei, kann ich mir vorstellen. Wie war das für dich, da so offen auch darüber zu reden, zu schreiben?
Sehr unangenehm.
Ja.
Also, A, wollte ich nicht, dass dieses Bild von mir in der Öffentlichkeit ist, ne? B, wollte ich auch den Schmerz, den ich angerichtet hatte bei ihr und damit bei mir selber, diese Liebe, die wir hatten und die uns verbunden hat, so kaputt zu machen, die wollte ich nicht spüren. In dem Moment, wo ich darüber geschrieben habe, musste ich all diese Gefühle an mich ranlassen. Und
Ja.
konnte das besser und tiefer verarbeiten. Was heißt das verarbeiten? In dem Moment, wo ich fühle, was ich da getan habe und wo ich merke, wie es in mir ist und arbeitet, das ist ja auch verdammt unangenehm, glaube ich, kann ein bestimmter Teil heilen, weil ich A weiß, dass ich da ziemlich sicher nicht hin zurückgehen möchte, sowas nochmal zu machen. Und B kann ich auch wieder Kontakt zu dem Moment aufnehmen. Mein Gefühl verbindet mich ja auch immer mit einer Situation,
Ja.
wie sie war. Auch wenn sie schmerzhaft war. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Und ich glaube, wir können nur die Dinge auch verändern, die wir in uns annehmen. Und was heißt das, in uns annehmen? Das Gefühl, was damit verbunden ist, auch zu fühlen.
Ja. Also ich finde das, ich weiß nicht, ich finde es voll krass, dass du so offen und ehrlich darüber schreibst, redest, etc., weil ich habe von vielen in meinem Umfeld gehört, die vielleicht schon mal betrogen haben, ja, dass sie das halt versuchen, so wenig wie möglich an sich ranzulassen und wirklich abcutten und sagen, ja, das war damals, das schieben sie so ein bisschen weg, weil ich glaube einfach, sich mit der Thematik einfach zu befassen, ist so unangenehm, warum man das macht. Und ich weiß nicht, ich finde es halt sehr, ich will nicht sagen sehr mutig, aber es ist sehr mutig von dir, so öffentlich das zu thematisieren, weil ich glaube, es betrifft ja auch viele, dass viele sich eben so Auswege aus Beziehungen raussuchen, indem sie richtig große Scheiße bauen, um es mal so salopper zu sagen. Wie hast, also wie, also ich meine, gut, das über das Schreiben und dass du dir das verarbeitest, ja. Aber in dem Moment hattest du das Gefühl, wie du in der Situation warst, hattest du das Gefühl, das ist so dein einziger Ausweg oder gab es schon irgendwie so Gedanken, hey, ich sollte das ja eigentlich nicht machen?
Ja und nein, ne? Es war viel mir nicht bewusst in dem Prozess, wo es passiert ist, ne? Dass es alles so wie Automatismen abgelaufen ist und wo ich dann einfach so dem gefolgt bin. Und da liefen dann auch so, ja, okay, wenn sie das und das mit mir macht, dann brauche ich ja auch nicht mehr das und das machen, ne? So Begründungen, so Rechtfertigungen liefen in mir ab. Und da gab es natürlich auch eine Instanz, die gesagt hat so, ey, krass, mach das nicht. Aber ich würde sagen, dass ich eher in einem Strudel von Automatismen war und dem einfach gefolgt bin, ohne ein Bewusstsein dafür zu haben, ohne mich anzuschalten und zu sagen, hey, ist das wirklich jetzt gerade der richtige und beste Weg? Ich hatte auch das Gefühl, dass diese Dynamik, die wir uns zwischen uns hatten, so intensiv waren, dass ich mich da fast gar nicht hätte daraus befreien können. Ich habe mich so hilflos da gefühlt in diesem Gefühl. Ich glaube, es war wie. Ja, eigentlich, wie ich mich zuletzt als Kind gefühlt habe, so total in diesem Liebessumpf versunken oder in diesem Hormonsumpf, ne, oder in diesem Verliebtseinssumpf auch. Ich glaube, es war noch nicht mal immer Liebe, es war auch viel Verliebtsein dabei.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe zwar nicht in der Beziehung jemanden betrogen, aber ich war in einer Beziehung, wo einfach es sehr turbulent war. Es war so ein Rollercoaster und man macht dann Handlungen, wo man sich im Nachhinein denkt, so, what the fuck war das? Aber man im Nachhinein ist man sozusagen immer schlauer, aber es war in dem Moment, man ist so hilflos dem ausgesetzt, weil man eben in so einem alten Verhaltensmuster auch drinnen sitzt. Bin mir vorgekommen wie so ein trotziges Kind in der Beziehung. So, als ob das nicht, also überhaupt nicht auf einer Erwachsenenebene, sondern einfach wirklich aus so einer Kindshaltung heraus, weil ich schon weiß, dass zum Beispiel mein Vater ist ziemlich emotional distanziert, beziehungsweise er war nicht wirklich verfügbar. Es ist nicht distanziert, sondern er war nicht so verfügbar. Und ich habe mir genau so jemanden wiedergesucht und der jedes Mal, wenn wir gestritten haben, ist er auch aufgestanden und gegangen und ist einfach weg gewesen. Und das hat bei mir so eine arge Verlustangst ständig getriggert, dass ich dann natürlich auch aufgepasst habe, was ich sage, aber dann natürlich, wenn die Person weggegangen ist, ich sofort in so einer trotzigen Kindeshaltung war und mir gedacht habe, so, naja, jetzt erst recht gehe ich feiern und jetzt erst recht mache ich das. Und im Nachhinein denke ich mir so, ich hätte es einfach ganz anders lösen können. Und spannenderweise habe ich mit diesem Menschen dann nochmal versucht, die Beziehung zu starten und war aber schon in einem Therapieprozess und habe schon sehr stark, würde ich sagen, an diesen Mechanismen in mir gearbeitet. Und dann hat diese Beziehung erst recht nicht funktioniert, weil wir uns gegenseitig in unseren Verhaltensmustern nicht mehr so stark getriggert haben, sondern ich bin halt ruhig geblieben und das hat ihn total aus dem Konzept gebracht und dadurch ist es dann wieder zerbrochen. Also es war für mich damals sehr spannend zu sehen, wie stark so Muster reinspielen und wie stark es sich auch verändern kann, wenn man zum Beispiel in einer Erwachsenenrolle ist, dass es dann trotzdem nicht immer funktionieren muss, weil der andere ja auch mitarbeiten muss, beziehungsweise das für sich halt den Weg gehen muss.
100%, ja. Also genau, das ist auch genau das, dass selbst wenn wir uns verändern und für uns einen Weg finden, heißt das nicht, dass die Beziehung gelingt, weil beide haben 50% dazu beizutragen und
Voll.
manchmal machen wir das, manchmal eben auch nicht, ne? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig anzuerkennen.
Ja, und auch zum Beispiel das, wenn man an sich arbeitet, dass man vielleicht, dass es dann trotzdem nicht sofort beim Dating auch sofort klappt und sofort jemanden findet. Also ich finde, das ist auch immer irgendwie sowas, weil ich habe eben letztens auch mit einer Freundin da telefoniert, die meinte so, ja, und ich arbeite so viel daran und wieso kriege ich trotzdem niemanden ab und so. Und ich denke mir so, manchmal ist es halt auch einfach Glück. Also ich meine, Dating und Liebe finden in der heutigen Zeit ist wahrscheinlich wie immer schwierig, aber liegt nicht daran, wie viel man an sich selbst gearbeitet hat, aber es ist für einen selber, glaube ich, heilsamer, zu wissen, dass man halt nicht in solchen Coping-Mechanismen drinnen steckt und daraus handelt. Das ist für, also zumindest mir ging es in meinen letzten, ja, nennen wir es mal Gspusi, also wir sagen in Wien Gspusi, euch sagt man wahrscheinlich Affären.
Musi?
Affären. Ich weiß nicht,
Ah,
wenn man so
okay.
ein Freundschaft plus hat, aber schon mit Gefühlen ein bisschen, also war so die Vorstufe von Beziehung. Wir nennen das Gspuse in Österreich. Wie nennt man
Okay,
das in
ja.
Deutschland?
Ja, ich glaube, Affären. Doch, doch.
Affären, okay, gut. Dann ist es eine Affäre gewesen. Und da bin ich aber drauf gekommen, dass ich aus der Sache wieder besser rausgegangen bin, weil ich selber nicht mehr so stark durch so Triggerpunkte durchgelaufen bin und einfach bei mir geblieben bin. Und deswegen finde ich das so spannend, entschuldige, dass du es eben schreibst, dass über diese Gefühle, wenn man sie einfach versteht und einfach akzeptiert, Angst, Einsamkeit, Trauer, alles, was dazugehört oder auch Wut, dass man, wenn man das voll annimmt, dass man am Ende eigentlich, auch wenn Sachen nicht klappen, einfach irgendwie, ich will nicht sagen im Zen-Modus ist, weil man ist ja trotzdem enttäuscht, aber man kommt damit besser klar, als wenn man so turbulente Beziehungsmuster durchläuft.
Ja, und das, was du beschreibst, glaube ich, erleben viele, die so langsam aus den Mustern raustreten, weil wenn wir voll verstrickt sind in unseren Mustern, sind wir eigentlich in unserem kindlichen Verstehen von der Welt. Mhm. Und in dem Moment, wo uns unser Partner verlässt, verlassen uns unsere Eltern wieder und wieder und wieder. Ja. Und für ein Kind bedeutet das von den Eltern verlassen werden den Tod, ne? Mhm. Weil das so in uns drin programmiert ist. Wenn uns früher in der Savanne unsere Eltern verlassen haben, dann hat das bedeutet, dass du stirbst, weil du konntest dich nicht selbst ernähren, vor Fressfeinden verteidigen. Ausschluss aus der Gruppe, immer tot. Und dieses Ohnmachtsgefühl lässt nach, wenn du dich aus deinen Mustern befreist und merkst, ey, du bist erwachsen heute und du überlebst auch Trennung.
Hast du das Gefühl, dass diese Erkennung und die Reflexion von den Sachen auch was mit dem Alter zu tun haben? Weil man muss ja doch sagen, wir sind ja doch beide älter als die meisten von unseren Zuhörern, die sind meistens Anfang, Mitte 20. Deswegen, ich glaubst du, dass es da auch mit was dazu zu tun hat?
Also es ist auf jeden Fall die Erfahrung, die wir machen können in unserem Leben. Und Erfahrung hat ja häufig auch was mit Alter zu tun. Aber es gibt auch viele junge Menschen, die so eher intensive Erfahrungen schon machen dürfen. Ich glaube, es ist beides, ne? Es ist, wie offen bist du für Erfahrung im Leben? Ja. Und wie offen bist du auch für Veränderung? Wie gehst du mit, welcher Haltung gehst du durchs Leben? Und jeder ist da ja auch unterschiedlich. Und manche sagen, hey, alles so, wie es gerade ist, ist cool und ich muss gar nichts Neues irgendwie kennenlernen. Oder ich trottel hier durchs Leben oder trotte durchs Leben, ist auch völlig in Ordnung. Und andere sagen, hey, ich habe den Wunsch, mehr über mich zu erfahren und tiefer reinzugehen. Oder andere haben wieder auch Leidensdruck und Leidensdruck sorgt ja auch dafür, dass wir uns verändern. Also nur weil wir uns nicht verändern, heißt es, dass wir irgendwie nicht falsch sind, sondern es kann auch sein, dass alles gerade sich genau gut und richtig anfühlt. Also so eine Mischung aus Leidensdruck, Erfahrungen machen wollen und Alter.
Voll. Würdest du eigentlich jetzt sagen, dass du sicherer gebunden bist nach all deinen Erfahrungen und mit den Gefühlen zulassen etc.?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin sicherer gebunden. Ich bin noch nicht geheilt im Sinne von, ich bin Zen-Mönch, der über allem schwebt und der keine Konflikte mehr hat in seinem Leben. Nee, leider noch nicht. Ich wäre gern da. Nein, Quatsch. Strebe ich auch nicht an. Ich glaube, das Leben bleibt immer ein Abenteuer und ich darf noch viele Erfahrungen machen. Ich merke, dass ich auch immer wieder in Konflikte gerate. Ne? Gestern jetzt zum Beispiel mit meinem Geschäftspartner, mit dem tüdle ich mich immer mal wieder. Aber ey, die Sachen sind schon lange nicht mehr so heftig wie früher. Wir kommen viel schneller raus. Ich kann auch viel schneller einsehen, wenn ich was gemacht habe, was nicht so geil war. Was da los war. Und wir nähern uns dann auch schneller wieder an. Und so ist es auch in Beziehung zu den Menschen, die mich umgeben und vor allem in der Beziehung zu mir selber, dass ich da mehr in Kontakt mit mir bin und nicht so an mir vorbeirausche. Und das erlebe ich, würde ich sagen, von allen Sachen als größtes Geschenk, zu merken, ey, ich merke langsam, was in mir abgeht und warum es in mir abgeht.
Was würdest du sagen, ist so, was hat sich für dich so stark verändert? Vielleicht, weil zum Beispiel es gibt sicher da draußen Leute, die vielleicht ähnlich Erfahrungen gemacht haben. Du bist ja eher, wenn wir es jetzt so deklarieren wollen, beziehungsvermeidend gewesen, wenn ich das rausgelesen habe und rausgehört habe aus den Podcasts. Ich muss ja sagen, ich bin ja Fangirl Number One hier in Wien.
Ach, wirklich? Geil.
Ja, ich liebe deine Podcasts. Nein, aber wie würdest du zum Beispiel, welche Tipps würdest du jemandem geben, der sagt, okay, ich merke bei mir, wenn sich Nähe auftut, dass ich mit Distanz reagiere, dass ich eher vielleicht vermeidend bin. Was würdest du sagen, wie man dieses Muster für sich selber durchbrechen kann?
Ja, das Erste ist, wir müssen nicht mit jedem in Beziehung gehen, ne? Und das ist auch okay, bei manchen Distanz zu haben und zu sagen, hey, auf die habe ich jetzt keinen Bock. Mhm. Aber wenn wir merken, hey, und vielleicht auch mal mit unserem Verstand gucken, das könnte vielleicht ein ganz gutes Match für mich sein und das könnte ganz, ganz schön werden mit dem Menschen und irgendwas gibt es da, was ich mehr mit dem in Erfahrung bringen will und irgendwie will ich mit dem näher zusammenrücken, dann eben auch genau das zu teilen, zu merken, hey, was sind da für Mechanismen in mir aktiv und das mal zur Sprache zu bringen. Hey, ich merke, dass ich, wenn du kommst, manchmal emotional auf Abstand rücke und dann irgendwie meine Zeit brauche. Oder wenn du dich nicht meldest, 2, 3 Tage, merke ich, dass ich da unsicher in mir werde. Das heißt, mit dem, was letzten Endes einen tief im Inneren bewegt, da in kleinen Dosen das anfangen zu teilen. Nicht gleich so, ey, übrigens, ich bin beziehungsängstlich und das wird sehr schwer werden, mit mir in einer Beziehung zu sein, sondern so in kleinen Dosen anfangen, das zur Sprache zu bringen und zu gucken, wie reagiert der andere darauf. Und wenn man merkt, hey, wir kommen da in eine gute Dynamik zusammen, können wir tiefer und tiefer und tiefer gehen und letzten Endes was zusammen erleben, was vielleicht viele als Beziehung bezeichnen würden. Oder
Spusi.
Spusi, Freundschaft plus,
Spusi.
was auch immer.
Ja. Es ist nämlich voll spannend, dass du das ansprichst mit dem, dass gleich von vornherein sagen, hey, ich tue mir schwer, in Beziehung zu gehen. Weil das ist zum Beispiel etwas, was ich ganz oft mitbekomme, so von wegen, dass es wie so ein Schutzmechanismus nach vorne gehalten
Ja.
wird. So, hey, ich bin beziehungsunfähig, ich sag's gleich, ich kann das nicht, ich will keine Beziehung, sondern nicht so, ich will keine Beziehung, sondern ich würde eine Beziehung wollen, aber ich bin beziehungsunfähig, ist so die Ausrede Nummer eins teilweise, wenn man Leute datet. Und ich, ja, Entschuldige.
Nee, es ist eine volle Ausrede, genauso wie du es sagst, ne? Das führt nämlich dazu, dass ich mich darauf ausruhe und sage, ah, oh, ich bin einfach so und da kann ich jetzt auch nichts dran ändern.
Voll.
Und die Leute haben auch manchmal nicht so einen Leidensdruck, ne? Wenn du in einer Großstadt lebst, ne, Wien, Berlin, Köln, Hamburg, dann kannst du das Rad der Person einfach jeden Tag drehen und irgendwie jeden Tag eine neue Person treffen. Und dann musst du dich jeden Tag neu kennenlernen und all das machen und dann schläft man miteinander und dann denkt man, oh, war ja ganz gut, aber so richtig genährt hat es mich nicht. Und dann macht man es wieder
Ja.
und wieder und wieder und wieder und wieder. Und irgendwann stellt man dann fest, ist das das, was ich mein ganzes Leben lang machen will? Ist das
Ja.
das, was ich mir eigentlich vom Leben wünsche? Ist
Ja,
es.
du sagst die richtigen Fragen. Also,
Ja,
das sollte man sich
und.
erstellen.
Ja, und manchmal denkt man sich so, ja, das ist genau das Richtige, was ich gerade möchte. Und irgendwann kann es sein, dass eine Stimme in einem lauter wird und sagt, hey, eigentlich habe ich so nicht mehr Bock, die ganze Zeit zu leben. Und ich möchte was anderes. Und ab dem Punkt brauche ich ja, ich bin beziehungsunfähig und es kann eh nicht klappen zwischen uns. Brauche ich nicht mehr nehmen, sondern kann mich dem stellen, was da auf mich wartet.
Ich habe bei einem Bekannten von mir, der hat mir mal gesagt, so, ja, er ist beziehungsunfähig, weil seine Ex-Freundin hat ihm vor 7 Jahren das Herz gebrochen. Und ich war dann so, ja, warum gehst du, wenn es dir so scheiße geht, deswegen, dann geh in Therapie, weil du würdest ja auch mit einem gebrochenen Bein zum Arzt gehen und es nicht selber versuchen zu heilen. Und jetzt kostet es wahrscheinlich mehr Kraft, weil du es nochmal brechen musst auf die Art und nochmal alles rausholen musst. Und er hat mich groß angeschaut und meinte so, ja, vielleicht hast du recht. Und ich war so, hey, es ist ein Schutzmechanismus, den du da verwendest. Es ist total irgendwie, es kam mir so logisch vor, aber für manche Menschen ist das irgendwie so, ich glaube, die Scham, in Therapie zu gehen wegen Herzschmerz, ist vor allem, ich glaube, leider bei Männern sehr stark vertreten, da sich dem zu öffnen. Ich habe das halt aus meinem Bekanntenkreis eher gehört, so, ja, dann gehen wir halt feiern und scheiß drauf und hol dir die nächste, aber man nimmt ja diese Gefühle mit und versteckt sie ganz tief in sich und irgendwann mal bricht das halt aus.
Und man lernt auch keinen Umgang damit.
Ja.
Und man muss, wenn man diese Gefühle vermeidet, muss man ja auch immer bestimmte Ecken einer Beziehung umfahren, weil man das nicht aushalten würde, was da an dem Ort auf einen wartet. Und Beziehung bedeutet ja letzten Endes auch Vertrauen und Öffnung und mit allen Gefühlen reingehen und auch erfahren, dass das sein darf und dass es dafür ein Zuhause gibt. Das ist ja Beziehung eigentlich im Kern, ne? Ich fühle gerade mit dir und fühle, was du fühlst und ich kann dich verstehen in deinen Gefühlen und manchmal kann ich dich eben nicht verstehen, aber da gibt es so eine tiefere Verbindung und die findet über Gefühle statt und die sperrt er in dem Moment weg, weil im Grunde würde ich denken, dass er Angst hat vor seiner Verletzlichkeit, vor seiner Scham, vor seiner Angst, vor seiner Traurigkeit und diese Gefühle in sich nicht erträgt und zulässt und sich wegduckt und damit kann er keinen Umgang mit denen lernen, also wird in der Tendenz beziehungsunfähiger. In der Vermeidung und verliert auch ein großes Stück an Lebendigkeit, weil Gefühle sind leider nicht so wie so ein DJ-Pult, wo du sagst, hey, ich drehe die Scham ein bisschen runter, ich drehe die Angst ein bisschen runter und ich will auch irgendwie die Traurigkeit nicht haben, aber Freude und so drehe ich voll auf. So
Ja.
funktionieren Gefühle nicht, sondern in der Regel haben wir so einen Masterregler, der sich dann runterreguliert und runterreguliert, weil irgendwann ist das Leben ziemlich dumpf und ich brauche immer mehr Push von außen. So von wegen so, ey, ich muss mit immer mehr Frauen schlafen, immer erfolgreicher werden, mit immer mehr Männern schlafen, Weil die Stimulation von außen immer größer werden muss, weil ich von innen immer weniger fühle.
Wow, ja, voll krass zusammengefasst, aber ja, ist wirklich so. Also, ich finde es einfach immer wieder faszinierend, was Gefühle in uns auslösen, halt auch wenn man sie halt nicht fühlen will, vor allem, weil das einfach dann so stark ins Außen geht, dass du dir da diese Sachen einfach holen musst. Das ist, ja, ich glaube, in den Phasen, wo ich mir am wenigsten meine eigenen Gefühle eingestehen wollte, war ich am meisten im Außen unterwegs. Feiern, diese ganze Dopaminkick-Suche und habe mich auch extremst mit Leuten beschäftigt, also in mein Leben geholt, die mir diesen Kick halt noch gefördert haben, indem eben Verlustängste getriggert worden sind, Muster irgendwie down durchspielt worden sind. Und umso mehr man sich diesen Gefühlen aber dann stellt und nämlich auch eben diesen, sagen wir mal, schlechteren Gefühlen und wenn man sie dann lebt, ich finde, das ist ja das Interessante, weil wenn man dann traurig ist oder zum Beispiel bei meiner letzten Beziehung, mir ging es richtig scheiße nach der Trennung und ich habe mich aber wirklich damit konfrontiert. Ich habe gesagt, okay, ich trinke keinen Alkohol, ich gehe nicht aus. Ich meine, das war auch leicht, weil es war Lockdown. aber ich stelle mich meinen Gefühlen, ich mache viel Sport, versuche mich zu spüren und nehme mir auch die Zeit, einfach zu weinen, wütend zu sein und akzeptiere diese, vor allem auch die Wut, weil die braucht sie auch immer, um Sachen loszulassen. Und ich glaube, Frauen tun sich da oft schwer, wütend zu werden. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass es das leichter gemacht hat, am Ende aus dieser Sache auch wieder rauszukommen, weil ich irgendwie diese Gefühle durchgespielt habe, unter Anführungszeichen.
Ja, also das, was du beschreibst, ist ja auch ein Trauerprozess und unter
Ja.
dem Dach der Trauer befindet sich eben nicht nur die Traurigkeit, sondern auch ganz viele andere Gefühle wie die Angst und die Wut. Bin darüber auch traurig, dass der Mensch nicht mehr in meinem Leben ist und was auch immer noch da reinspielt. Das ist ja immer so eine Mischung aus ganz, ganz vielen Sachen. Aber Emotionen, Gefühle helfen einem, Dinge zu verarbeiten und es ist so ein bisschen so, als ob wir dieses Verarbeiten immer weiter aufschieben, wenn wir uns der Situation nicht stellen und dann bleibt es. Es ist, als ob wir immer mehr Türen in unserem inneren Haus schließen, wenn wir das nicht tun.
Ja.
Und irgendwann haben wir nur noch diesen einen Raum zur Verfügung und denken, okay, hier vegetieren wir jetzt dahin.
Ja, aber gleichzeitig, weil du das mit dem Haus und den Türen auch sagst, mir fällt immer das Beispiel, die Sina sagt das immer, und zwar, dass man Menschen auch nicht in sein Innerstes gleich reinlassen muss, nur weil die vor der Haustür stehen, sondern dass man sich auch Schritt für Schritt das anschaut, um eben nicht mehr in diese gleichen Muster zu fallen. Weil zum Beispiel mir ist einfach aufgefallen, dass wenn ich mir mehr Zeit gebe, Menschen auch kennenzulernen und eins sukzessive in mein inneres Haus reinlasse, dass ich auch erkenne, okay, wann spielen welche Gefühle für mich eine Rolle, welche Gefühle sind bei dem. Und ich merke, dass sich Beziehung dadurch auch total anders entwickelt, wenn man sich einfach selber mehr Zeit gibt und auch der Person mehr Zeit gibt, weil sich dann viel mehr offenbart, was so, ja, die Muster sind, die Gefühle sind gegenüber der Person, weil nach einem ersten Date ist man schnell mal into it. Und dass sich trotzdem die Zeit zu nehmen, auch mal ein paar Tage Abstand zu haben, drüber nachzudenken, hey, habe ich mich bei der Person sicher gefühlt oder war es einfach nur der Mega-Kick? Weil zum Beispiel, das ist meine Frage, je nach jedem, also man muss dazu sagen, ich bin ja Single, nach jedem Date, was ich habe, frage ich mich, hey, wie waren meine Gefühle? Waren das diese, ich sage es immer, die Psychoschmetterlinge, die mir hochgeploppt sind und einfach so crazy, weil einfach, ja, Dopaminkick? Oder ob es eben dieses, hey, habe ich mich sicher gefühlt, habe ich das Gefühl gehabt, gehört zu werden? Und das braucht einfach auch manchmal ein bisschen Zeit und Abstand zu dem Date und nicht gleich in der ersten Reaktion sie denken, ah super, lass uns morgen gleich wieder was machen, weil dann nimmt man sich so viel. Also
Ja, ich finde, das Haus ist auch ein schönes Beispiel, ne?
ja.
Und ich glaube, das braucht auch Vertrauen, damit man jemanden den Schlüssel für diese verschiedenen Räume in die Hand gibt und auch die Erfahrung zu machen, aha, der erste Raum wurde betreten und da habe ich mich sicher gefühlt und das hat sich gut angefühlt und ich habe das Gefühl, dass er auch mein Haus beachtet und damit sorgsam umgeht. Das ist so ein bisschen so, wir lassen ja einen Fremden rein, ne? Im ersten
Ja.
Moment. Und dann nicht gleich zu sagen, ja, benutzt das Bad am Schlafzimmer und mach da, was du willst und bedien dich an den Schubladen, sondern hey, ja klar, kannst du auf Toilette gehen, hier unten ist das Gästebad
Ja.
und na klar, können wir uns am Küchentisch setzen und dann beim nächsten Mal können wir vielleicht im Wohnzimmer ein bisschen chillen. Aber
Ja.
man, ja, ne, die anderen Räume kann man sich Stück für Stück erarbeiten und auch da ein bisschen Zeit zum Reflektieren und zum Nachsinnen dazwischen lassen. Wir begeben uns ganz häufig in die Achterbahnfahrt unserer Hormone und da ein bisschen das Tempo rauszunehmen, kann total hilfreich sein, um aus Mustern auszusteigen.
Wie lange würdest du eigentlich generell jetzt, wenn wir von einem Gspusi reden oder einer Affäre, man sagt, okay, man hat Gefühle für die Person, wie lange würdest du das sagen, sollte man warten, sich Zeit lassen? Gibt es so einen Zeitraum, wo du sagst, okay, bis dahin sollte man eigentlich wissen, in welche Richtung es geht?
Also ich finde, man merkt das schon nach ein paar Wochen, wo sich das hin entwickelt. Und ich finde, man kann auch irgendwann anfangen, das zu teilen, weil wenn der andere gleich sofort dann auf Abstand geht und sagt, so, oh nee, nee, das wird mir hier zu fest, das wird mir hier zu eng, dann merkt man schon, an was für eine Adresse man ist und man braucht mit demjenigen gar nicht länger Zeit verschwenden. Dann kann man sagen, okay, wenn dir Gefühle Angst machen, dann sind wir gar nicht auf der gleichen emotionalen Reise, sondern dann befindest du dich gerade auf einem anderen Weg, den ich gar nicht unbedingt gehen möchte. Ist auch in Ordnung und danke fürs selber aussortieren, sage ich immer.
Ja, ich sage auch immer, Müll bringt sich selbst raus. Aber das ist
Ja,
meist so
genau.
gemein.
Möbel bringt sich selbst raus?
Müll.
Müll
Trash.
bringt sich selbst raus. Achso, okay, Müll. Okay, Müll
Ah,
bringt sich
warte, warte,
selbst
sagt
raus.
ihr nicht Müll? Ihr sagt es, nein, ihr sagt es nur nicht Mist. Weil
Doch,
wir,
doch, Müll sagen wir auch.
Müll sagt ja, weil ich sage immer Mistsackerl und das gibt es in Deutschland anscheinend nicht.
Nee, Mistzacker. Ja, aber ich verstehe es, was gemeint ist.
Ja.
Aber ist geil. Genau. Also, ich glaube, man muss gar nicht, also man muss jetzt beim ersten Date, wenn man da so Feuer und Flamme ist, dann sind das meistens die Hormone. Das heißt, da kann es so einen kleinen Kick geben, so ein kleines, oh, einen kleinen Crush. Aber ich würde schon darauf warten, dass man merkt, okay, da entwickelt sich was Sichereres, was konstanter ist und was nicht nur von den Hormonen durchballert wird in mir. Und dann kann man auch anfangen, das zu teilen, finde ich, zu merken, hey, ich freue mich richtig. Man muss ja nicht gleich sagen, du, ich habe mich krass nicht verliebt, sondern ich freue mich immer richtig auf unsere Treffen. Ich merke, dass ich auch so Vorfreude während des Tages habe. Und anfangen auch da wieder in das Beziehungshaus in kleinen Räumen, kleine Räume aufzumachen und zu gucken, wie kommt das? Und ich halte nicht so viel davon, so über Ewigkeiten seine Gefühle im Keller zu lassen, bis der andere dann sagt, so, ah, übrigens, ja, ich auch. So nach 2 Jahren. Ich merke auch, dass ich mich darauf freue, dass ich dich treffe, weil dann hat man 2 Jahre sein altes Scheißmuster gefestigt mit demjenigen und ist wieder da drin gewesen und konnte nicht schneller den Müll sich selber rausbringen lassen.
Das ist wahr. Aber das Ding ist, ich glaube, ganz viele, also vor allem, wenn man jünger ist, hält man ja so fest, ja, man traut sich vielleicht oft noch nicht, die Sachen anzusprechen. Ich finde das einen richtig guten und wertvollen Tipp zu sagen, hey, ich freue mich im Laufe des Tages darauf, dich wiederzusehen, weil also das ist ein bisschen subtiler, als gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, so, hey, ich finde dich so toll, lass uns zusammen sein, sondern langsam sich ranzutasten. Aber viele, wenn sie dann haben ja Angst vor der Zurückweisung, sprechen es vielleicht dann doch an und hören eben dann dieses, hey, ich will nichts Ernstes, lass das lieber locker halten und können sich dann aber nicht lösen. Das ist nämlich auch ganz oft bei unseren Lauschis da draußen das Problem. Sagen so, hey, ich komme nicht los. Was wäre dein Tipp an unsere Lauschis da draußen, die diese Thematik halt noch für sich noch nicht so, nicht zu sich selbst stehen können und sagen, ich mache jetzt hier die Reißleine und gehe.
Erstmal das anzuerkennen, ne? Hey, ich habe gerade total Schwierigkeiten damit loszulassen, weil ich da mir noch was Tieferes wünsche. Ob ich das jetzt bekomme oder nicht, kann ich gar nicht sagen zu dem Zeitpunkt. Aber da gibt es was in mir, was eine tiefe Sehnsucht hat. Und dafür da zu sein. Zu sagen, hey, ich wünsche mir eigentlich, von dem Typen geliebt zu werden oder von der Frau geliebt zu werden.
Ja.
Irgendwie eine gute Zeit mit dir zu haben und dass sie mich einfach in den Arm nimmt und sagt, hey, ich finde es schön, mit dir Zeit zu verbringen. Ich finde es schön, dass du da bist und ich finde es schön, dass wir uns in dem Leben begegnet sind. Das wünsche ich mir.
Ja.
Und dann mal einen Schritt rauszugehen und zu gucken, wenn ich mich selber beobachten würde und eine gute Freundin wäre, wie realistisch ist denn das, dass das eintritt, was ich mir da wünsche?
Ja.
Und ist es der Wunsch und diese tiefe Sehnsucht, die mich noch an der Beziehung festhalten lässt? Oder ist es wirklich der Glaube daran, dass das noch passiert? Also ist das wirklich realistisch? Und
Ja.
meistens können wir da ganz gut unterscheiden. Na, das ist nicht realistisch, aber die Hoffnung hält mich hier immer noch fest und die Sehnsucht. Und dann muss man einfach auch eine Entscheidung treffen, die dann wehtut im ersten Moment,
Ja.
aber auf Dauer viel, viel besser ist.
Ja.
Auf Dauer entscheiden wir uns nämlich in den Momenten gegen den anderen und für uns selber. Und wenn man diese Entscheidung mal getroffen hat, dann werden zwei Sachen passieren. A, werden ganz viele unangenehme Gefühle aufkommen. Ne? Es kommt auf, hey, habe ich da die richtige Entscheidung getroffen? Hätte er nicht vielleicht doch noch eingelenkt? Und meistens, wenn wir einen sehr beziehungsängstlichen Menschen haben, sagt er, ey, ich habe mir das nochmal überlegt, das war doch ein Fehler. Und ich fand dich doch vielleicht ein bisschen toller, als ich mir das eingestehen wollte. Oder was auch immer labert. Manchmal stimmt das ganz selten. Häufig ist es aber immer nur, dass der andere dann auf einmal einen Hormonkick kriegt und sagt so,
Ja.
ah, die ist mir doch nicht so sicher, wie ich dachte, jetzt versuche ich die mal wieder zurückzuerobern.
Ja.
Und ich will den Leuten dann keinen Vorwurf daraus machen, weil
Ja.
die merken das gar nicht, was da abgeht, sondern die sind einfach auch sehr unbewusst am Ausagieren ihrer Muster.
Ja, ich finde es so spannend, weil ich mich, also ja gut, ich bin auch ein super bindungsängstlicher Mensch gewesen. Ich habe unheimlich oft Angst gehabt, Menschen loszulassen, aber es war einfach immer die Sehnsucht dahinter und dieses Anerkennen davon, dass es einfach einen tiefen Wunsch und der ist vollkommen normal nach Bindung und Beziehung zu haben, hilft oft so krass, sich dann einfach, wenn man sich dessen bewusst ist, dann fällt es auch leichter, dann sagen, okay, mit dem hat es nicht geklappt, aber ich blockiere jetzt nicht weiterhin mein Herz und bin im Prinzip, hängt man ja dann jemanden fest, der einen eh nicht will und das will man ja in Wahrheit auch nicht für sich selber. Also man will ja dann einen liebevollen, respektvollen Partner haben, der das auch, ja, wo man auf Augenhöhe agiert und nicht, wo das so ein Katz-und-Maus-Spiel wird. Und da loszulassen und zu bevor man zu viel Zeit investiert. Ich glaube auch, dieses Loslassen von der Zeit, die man schon investiert hat, ist auch immer sehr schwierig. Also meiner Erfahrung nach.
Ja, genau. Man hat ja was gemeinsam schon investiert in diese Beziehung.
Ja.
Und das macht ja auch, dass man den anderen mag. Und das ist nicht immer unbedingt, dass man die Person mag,
Ja.
sondern dadurch, dass man so viel investiert hat, hängt man an der Sache. Ne?
Ja.
Wir kennen das auch. Das passiert ja auch bei ganz anderen Gegenständen. Ne?
Ja.
Wenn wir zum Beispiel ein Möbelstück aufgearbeitet haben, ne? So ein Vintage-Möbelstück und selber das gestrichen haben,
Ja.
geschliffen haben, ist ein ganz anderes Stück, als wenn wir was verkaufen und einfach nur hinstellen. Da gibt es eine emotionale Bezugnahme und so ist das auch nicht nur mit Gegenständen, sondern überraschenderweise auch mit Menschen.
Ja, ich habe hinter mir eine Kommode stehen, die ist schon etwas älter, die wurde gestrichen. Und irgendwie denke ich mir uroft, sie ist zu viel für diese Wohnung, es macht es zu voll, aber ich kann mich nicht lösen, weil schon so viel investiert worden ist in diese Kommode. Und ich glaube, ich warte einfach auf den Tag, bis sie komplett zerfällt. Also, aber das ist, sollte man vielleicht bei Kommoden passt das eher noch als bei Beziehungen.
Ja,
Deswegen ist
ja.
das Loslassen von solchen Sachen auch ganz wichtig. Aber ich fand das immer so schwierig, aber bis ich es mal verstanden habe, dass es auch einfach dazugehört, dass man einfach, es ist das Gleiche wie mit, wenn man für die Uni was schreibt, für die Arbeit was schreibt oder an Projekten arbeitet und wo man hat schon so viel Zeit investiert und es funktioniert einfach nicht. Manchmal muss man es einfach gehen lassen und sagen, so, okay, passt. Das passt jetzt nicht, vielleicht passt es irgendwann mal und ja, sozusagen die Tür schließen vor dem.
100%. Ja,
Ja.
100%. Und das kann sehr, sehr schwer fallen, ne? Also,
Ja.
das kann total schmerzhaft sein. Also, auch nicht zu erwarten, dass, wenn man es verstanden hat, dass es sich gut anfühlt, ne?
Na.
Es kann sich trotzdem richtig unangenehm anfühlen. Und der Verstand schützt uns davor nicht, weil unsere Gefühle bleiben unsere Gefühle,
Ja.
ne? Also, die Gefühle bleiben eben das, was sie sind. Eben nicht unser Verstand, sondern das, was in uns vorgeht. Und wir können einen Umgang mit unseren Gefühlen lernen und immer besser darin werden, mit diesen Gefühlen zu sein, aber sie bleiben einfach verdammt nochmal unangenehm. Also ich beschreibe es immer, ich finde es nach Jahren Unangenehmkeit zu duschen. Ne?
Aber du machst es trotzdem.
Ich mache es trotzdem. Also ich muss es einschränken. Auf Tour
Ja.
mache ich es nicht.
Okay.
Da
Warum?
dusche ich warm. In Hotels und so dusche ich warm. Zu Hause kommt nur kaltes Wasser aus meiner Leitung.
Warum?
Einmal, weil es gesund ist für mich. Ich merke, wie belebend es ist. Und das Zweite ist, weil ich immer wieder einen Umgang mit meinen Gefühlen lerne. Ne? Weil letzten Endes löst das kalte Wasser ein extrem unangenehmes Gefühl in mir aus. Und ich merke, ey, fucking, trotzdem kann ich damit umgehen und damit sein. Und dann kann ich mich im Leben viel öfter dafür entscheiden, was ich eigentlich machen will.
Hey, danke Lukas für dieses wunderbare Gespräch. Wie ist dein Gefühl jetzt?
Gut, erleichtert.
Ja.
Ich weiß ja nicht, auf welche Reise wir uns immer begeben, ne, wenn wir so ein Gespräch führen. Und ich habe natürlich auch immer den Wunsch, dass ich auf die Fragen hilfreich antworten kann
Ja.
und ja, was den Menschen geben kann. Und das weißt du ja immer vorher nicht. Darum, fühle mich gut, leicht, frei und glücklich. Schade.
Yay, so soll's sein. Danke dir vielmals und wir sagen bis dahin und Bussi Baba.